Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Manchmal frage ich mich, ob die Fragen, die sich ein Martin Luther vor 500 Jahren so gestellt hat, heute viele Menschen überhaupt noch interessieren. Mein Luther hat die Frage umgetrieben, wie komme ich dazu, dass Gott mir gnädig ist? Gehen Sie mal durch Homberg über den Markt und fragen die Leute, wer sich diese Frage stellt. Wie er dazu kommt, dass Gott ihm gnädig ist. Das ist ja die Frage, die sich viele so nicht stellen. Was hat denn dann Reformation mit uns zu tun? Ich möchte das heute anhand eines Bibeltexts aus Römer 3 mal an den Begriff Gerechtigkeit deutlich machen. Gerechtigkeit hat ja sehr viel mit dem Reformationstag zu tun. Was ist Gerechtigkeit? Das ist ein Wort, das hier aktuell immer wieder verwendet wird. Kaum eine Nachrichtensendung, die ohne auskommt. Gerechtigkeit. Normalerweise versteht man darunter, dass jeder bekommt, was er verdient. Ja? Das ist gerecht. Der Verkehrssünder verdient sein Knöllchen und bekommt's. Es ist Gerechtigkeit. Aber wenn Gott so gerecht ist in diesem Sinne, dass jeder bekommt, was er verdient hat, dann wird es unter Umständen schwierig. Jetzt gibt es so verschiedene Bibelstellen, da gibt es so ein Gleichnis, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wo ja deutlich wird, dass Gottes Gerechtigkeit darin besteht, dass jeder bekommt, was er nötig hat. Und das ist ja manchmal ein Unterschied zwischen dem, was wir verdient haben und dem, was wir brauchen. Was ist jetzt Gerechtigkeit? Wir übersehen manchmal, dass dieses Wort gerecht ja noch in einem anderen Zusammenhang in unserer Sprache vorkommt. Ich möchte es mal an einem Begriff deutlich machen. Wenn etwas gerecht ist, einer Sache gerecht werden, oder ich hatte so ein schönes Bild von einem Adler, der in seiner Voliere sitzt, und auf jeden Fall ist das nicht artgerecht. Ein Adler mit seinen 3 Metern Flügelspannweite, ja, der möchte irgendwo kilometerweit in der Luft kreisen und nicht in 3x5 Meter in der Voliere sitzen. Das ist nicht artgerecht. Es entspricht nicht seinem Wesen, dass er da sitzt. Artgerecht ist, wenn er sich aufschwingen kann, wenn er fliegen kann, wenn er kreisen kann. Das ist artgerecht. So, und von dieser Bedeutung des Wortes gerecht heißt es doch, gerecht, wenn ein Mensch gerecht ist, dann wird das in ihm sichtbar, was Gott in ihm sieht, als er uns geschaffen hat. Wenn wir dem gerecht werden, wozu Gott uns gemacht hat, dann sind wir gerecht. Wenn wir der Bestimmung als Geschöpf Gottes, als Ebenbild Gottes gerecht werden und uns so verhalten, wie wir es bei Gott uns abschauen können, dann sind wir gerecht. Was heißt dann? Ein Mensch ist gerecht. Ja, er entspricht in seinem Verhalten, in seinem Denken, in seinem Wollen, in seinen Zielen dem, wie Gott uns das vorgemacht hat. Was heißt dann, dass Gott gerecht ist? Wem wird Gott gerecht? Ja, seit Ludwig Feuerbach denken die Menschen oder denken viele, ja, Gott wird unseren Wünschen gerecht, ja. Gott wird unseren Vorstellungen gerecht, ja. Gott, so sagte Feuerbach, das ist das, wie wir uns Gott erträumen, unsere Projektion, die wir so in den Himmel werfen und sagen, so wünschen wir uns Gott und so stellen wir uns vor. Das ist das Zerrbild. Ein Gott, der unseren Wünschen gerecht wird. Und erstens mal davon, dass jeder sich Gott dann anders vorstellt. Und zum anderen möchte ich keinen Gott, der bloß das ist, was ich mir wünsche. Gott, er wird nicht unseren Vorstellungen gerecht, sondern der einzige Bezugspunkt ist sein Wesen. Wenn Gott jemand gerecht wird, dann ist es den hohen Ansprüchen, die er an sich selber hat. Manchmal kennt man das ja von sich selber, dass man einen Schreinermeister, ja, der sagt, ja, ich könnte es jetzt einfach so hinschustern, dass man es nicht sieht, ja. Aber da sagt er, das will ich nicht, ja. Ich will mir selber treu bleiben und deswegen mache ich Qualitätsarbeit und fusch nicht irgendwas hin, was dann irgendwann zusammenfällt. Und in dem Sinne wird Gott sich selber gerecht, dass er sagt, ich mogel nicht bei eurer Rettung. Ich sage nicht, ja, auf der einen Seite habe ich gesagt, wenn ihr sündigt, dann müsst ihr sterben, aber jetzt sage ich, na komm, was kümmert mich beim Geschwätz von gestern? Dann würde Gott sich selber nicht gerecht. Und so sehen wir, dass es ein Problem sein kann. Was ist Gerechtigkeit Gottes? Dass wir dem gerecht werden, wie Gott uns gedacht hat. Gott ist gerecht. Im Psalm 25 habe ich das gerade schon zitiert. Gut und gerecht ist der Herr, darum weist er Sündern den Weg. Gott gibt sich nicht damit zufrieden, dass er sagt, ich bin gerecht. Gott gibt sich erst dann zufrieden, wenn er sagt, ich möchte, dass auch die Menschen wieder dem gerecht werden, wozu ich sie geschaffen habe. Das ist ein ganz wichtiger Wesenszug Gottes, dass er sagt, ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass ich gerecht bin und die Menschen sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das ist auch ein wichtiger Wesenszug, weshalb wir als Gemeinde von Jesus Christus uns nicht damit zufrieden geben können, dass wir sagen können, naja, wir wissen, wo es Vergebung gibt, wir sind gerettet, wir kommen in den Himmel, ist ja alles gut, oder? Wenn Gott sich nicht damit zufrieden gibt, dass er gerecht ist und dass im Himmel schön eine heile Welt ist, sondern dass er sagt, ich will doch, dass die Menschen auch was davon haben, dann können wir auch nicht so sagen, auch wir haben unseren Gottesdienst, wir fühlen uns wohl, uns geht's gut, wir kommen in den Himmel, uns geht's prächtig. Dann müssen wir doch sagen, und was ist mit den anderen Leuten, denen wir hier in Homberg auf der Straße begegnen oder in Frielendorf oder sonst wo? Dann soll das doch dort für die auch gelten. Gott gibt sich nicht damit zufrieden, dass er gerecht ist. Er will auch, dass es seine Menschen wieder werden. Und jetzt zeigt sich diese Gerechtigkeit Gottes an zwei Begriffen, an zwei Zusammenhängen, zwei Wahrheiten. Und ich möchte jetzt mal uns den Bibelabschnitt vorlesen aus Römerbrief Kapitel 3. Und wenn Sie Ihre Bibel greifbar haben, dürfen Sie gern mit aufschlagen. Römer 3 ab Vers 20. Schließlich verhält es sich doch so. Kein Mensch ist vor Gott gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Vielmehr erkennen wir erst durch das Gesetz, was Sünde ist. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube von Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen. Doch jetzt, zu diesem besonderen Zeitpunkt, will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht. Und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus leben. Die Gerechtigkeit, so schreibt Paulus, wird hier an der Wahrheit Gottes erkennbar. Gerechtigkeit hat mit Wahrheit zu tun. Gerechtigkeit Gottes, dass Gott sich selber und anderen nichts vormacht. Er sagt nicht, naja gut, habe ich zwar mal so gesagt, aber nehmen wir nicht so ernst. Zur Wahrheit gehört auch, dass Gott nicht die Augen davor verschließt, dass wir nicht vor Gott gerecht sind, dass wir Sünder sind. Paulus hat im Römerbrief die ersten 2, 3 Kapitel sehr ausführlich das dargelegt und hat gesagt, es gibt Menschen, die gehören nicht zum Volk Israel. Sie haben Möglichkeiten, auch dann etwas von Gott zu erfahren. Sie können auf ihr Gewissen hören. Dann wissen sie auch annähernd, was vielleicht gut und was falsch ist. Und wir können Gott in seiner Größe und Hoheit und Weisheit an der Schöpfung entdecken. Aber wenn wir das ignorieren und sagen, machen uns unsere eigenen Bilder von Gott und wir verehren letztlich die Geschöpfe, die Tiere, die Vierfüßigen und Zweifüßigen und sonst was, machen uns unser Bild von Gott, dann sind wir schuldig, weil wir das, was Gott uns offenbart hat, ignorieren. Und dann sagt er, dann gibt es aber die Israeliten, die haben das Gesetz Gottes. Denen hat Gott seinen Bund angeboten und hat gesagt, was richtig ist. Die könnten jetzt also sagen, aha, wir wissen, was Gott will, wir wissen, wie wir leben sollen, wir tun's. Und er sagt, und ihr Problem ist, sie wussten zwar, aber haben es nicht gemacht. Auch schuldig. Und dann fasst er zusammen Römer 3, also sieht man, kein Unterschied. Darin besteht kein Unterschied. Das Gesetz, also das, was Gott uns sagt, wie wir eigentlich leben sollten, sagt Paulus, das ist kein Weg, gerettet zu werden. Ein Fieberthermometer zeigt uns, dass irgendwas nicht stimmt. Wenn das 39 anzeigt, dann sage ich, oh, da muss irgendwas nicht in Ordnung sein. Aber ich habe noch nie von einem gehört, der durch dieses Fieberthermometer gesund geworden wäre. Ja, das Gesetz ist gewissermaßen das Thermometer, das uns anzeigt, hallo, bei dir stimmt was nicht. Du lebst nicht nach dem Willen Gottes. Aber das Gesetz, sagt er, macht nicht gesund. Das Gesetz ist das, wo wir merken, dass was nicht stimmt. Aber es hilft nicht. Durch das Gesetz, schreibt Paulus, wird kein Mensch gerecht. Zur Wahrheit gehört, dass wir uns und dass Gott uns nichts vormacht, dass wir der Wahrheit ins Auge sehen. Das gehört zur Gerechtigkeit. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hatte. Zur Gerechtigkeit Gottes gehört aber zum anderen seine Barmherzigkeit. So wie es keine Option für Gott war, die Gott sich selber oder uns Menschen über irgendwen zu täuschen, so ist es für ihn keine Option, sich einfach damit abzufinden, zu sagen, ja gut, Menschen sind kaputt, werden sie halt entsorgt, ja, machen wir neue. Das ist für Gott auch keine Option. Das widerspricht seiner Barmherzigkeit. Und so startet Gott eine beispiellose Rettungsaktion, die unvorstellbar ist, die unvergleichlich in dieser Weltgeschichte ist, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, dem alle Heiligkeit und Macht gehören, dass er sich in so eine Futterkrippe legen lässt, sich dumm anreden lässt von jedem, der meint, er hätte ein bisschen Ahnung, dass er sich schief anschauen lässt, was will denn dieser Zimmermann aus Nazareth da? Und dann gipfelt es noch darin, dass er sich von den frommen Leuten verurteilen lässt, von den Römern ans Kreuz nageln lässt. Der nie eine Sünde begangen hat, lässt sich die Sünde der ganzen Welt auf die Schultern laden, lässt sich dort am Kreuz zu Tode foltern, um uns freizukaufen, das Lösegeld zu bezahlen. Der Teufel, der alte Geiselnehmer, ne, der hat gesagt, hey, die haben Mist gemacht, die gehören mir, musst du zahlen jetzt dafür. Und Gott sagt, okay, ich zahle mit meinem eigenen Leben. Ich lasse mich austauschen. Ich gebe mich in deine Hand, damit sie frei sind. Eine schonungslose Wahrheit und die Schonungslosigkeit der Rettungstat Gottes. Und so lesen wir hier, ja, dass zur Gerechtigkeit Gottes das gehört, dass das Blut von Jesus Christus als Zeichen der endgültigen Versöhnung gilt. Und dann schreibt Paulus, so hat Gott seine Gerechtigkeit offenbar unter Beweis gestellt. Gottes Gerechtigkeit wird daran deutlich, dass er seiner Wahrhaftigkeit und seiner Barmherzigkeit zugleich gerecht wird, damit wir diese Gerechtigkeit zugesprochen bekommen. Damit er sagen kann, für euch gilt jetzt juristisch genau das, wie wenn ihr niemals gesündigt hättet. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist ja toll. Was könnte uns jetzt daran hindern, diese Gerechtigkeit anzunehmen? Gibt es irgendwas, was uns hindern könnte? Vers 27, der nächsten Vers, spricht Paulus vom Stolz. Gibt es irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Welches Gesetz schließt das aus? Etwa das Gesetz der Werke? Eben nicht, sondern nur das Gesetz des Glaubens. Was uns daran hindern könnte und was Christen und Menschen in all den Jahrhunderten manchmal gehindert hat, diese Rettung Gottes anzunehmen, ist unser Stolz. Dass wir nämlich diese Wahrheit Gottes in Frage stellen. Wir glauben es ihm nicht, dass wir so abgrundtief verloren sind, dass wir uns selber nicht retten könnten. Und deswegen versuchen wir uns durch irgendwelche fromme Leistungen selber irgendwo emporzuarbeiten, indem wir dann vor Gott hintreten und sagen, ja, ich habe ja doch immer fröhlich gespendet und ich habe immer fröhlich den Gottesdienst besucht und ich habe dies und das getan und ich habe armen Leuten geholfen und habe dann das und das getan. Lieber Gott, dann musst du mich doch retten. Das ist dieser Irrweg, den eigenen Stolz gelten zu lassen, zu sagen, ja, so ganz geschenkt will ich's ja doch nicht. Und tun wir nicht so, als würden wir diese Versuchung nicht selber immer wieder kennen. Wir lassen uns nicht gern was schenken. Wenn wir irgendwo was geschenkt kriegen, ja, dann sinnen wir sofort auf Vergeltung. Und so lassen wir uns auch von Gott nicht gern was schenken, weil es ja unseren Bankrott offenbaren würde. Um sich von Gott beschenken zu lassen, müssen wir zugeben, dass wir zahlungsunfähig sind. Das ist der Stolz, das eine Hindernis, dass wir der Wahrheit Gottes nicht glauben. Und das nächste ist der Unglaube, dass wir der Barmherzigkeit Gottes nicht glauben. Dass wir das nicht wahrhaben wollen, dass Gott so barmherzig ist, dass er uns trotz unserer Sünde vergibt. Dass wir denken, das kann doch nicht sein, dass Gott in seiner Heiligkeit mir vergibt. Da muss doch ein Haken dran sein. Das sind diese zwei Hinderungsgründe, die Menschen immer wieder dran hindern. Und wer könnte sagen, dass er diesen zweiten Grund nicht auch kennt? Wenn der Teufel dann irgendwann dann versucht einzureden, glaubst du wirklich, dass Gott dir nochmal vergibt? Mensch, du hast doch schon 17 Mal bist mit dieser Geschichte gekommen. Glaubst du wirklich, dass er jetzt nochmal vergibt? Nee, komm, vergiss es doch. Das ist das Einzige. Es gibt so zwei, drei Begegnungen im Neuen Testament, die das verdeutlichen. Vor einiger Zeit haben wir uns mit Lukas 7 beschäftigt. Da heißt es von diesem römischen Hauptmann in Kapernaum, und dann hat er einen Knecht, der ist krank. Und dann passiert was Interessantes. Er ruft Jesus um Hilfe und lässt einen Boten schicken und sagt, komm schnell, mein Knecht ist krank. Und dann kommen, das ist ja eine Besonderheit ohnegleichen, das muss man sich vorstellen, da kommen jetzt jüdische Pharisäer, Schriftgelehrte, angesehene Leute von der Synagoge, kommen im Auftrag des römischen Hauptmanns und sagen zu Jesus, er ist es wert, dass du ihm hilfst. Jetzt überlegt mal, was da passiert. Jüdische Leute in Galiläa sagen zu Jesus, dieser Heide, dieser römische Hauptmann ist es wert, dass du ihm hilfst. Und dann schickt dieser Hauptmann nochmal Boten hinterher, schickt Freunde zu Jesus und sagt, komm nicht in mein Haus, ich bin es nicht wert. Und jetzt sagt Jesus was Interessantes. Solch einen Glauben habe ich nirgends in Israel gefunden. Und wir beziehen das meistens darauf, dass dieser Hauptmann sagt, ja, also Jesus, ich traue dir zu, dass du aus der Entfernung heilen kannst, ohne herzukommen. Ich glaube, dass Jesus hier noch was ganz anderes meint. Ein Glaube, der sagt, ich bin es nicht wert und bitte dich trotzdem. Und Jesus sagt, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Denn vorher waren sie gerade da, die römischen, die jüdischen Synagogenleute, und haben gesagt, er ist es wert, weil er die Synagoge unterstützt, er hat uns Kollekten gegeben, er hat uns gespendet, er hat den Leuten Gutes getan. Er ist es wert, er hat es sich verdient durch seine guten Taten. Und der Mann sagt, ich bin es nicht wert, ich bitte aber trotzdem, dass du mir hilfst. Und Jesus sagt, diesen Glauben hätte ich gern mal in Israel gesehen, dass jemand sagt, ich bin es nicht wert und bitte dich trotzdem. Und dann gibt es noch diese andere Geschichte von dieser phönizischen Frau, die Jesus bittet für ihre Tochter und Jesus sagt, nee, es ist nicht richtig, den Kindern das Essen wegzunehmen und den Hunden zu geben. Und dann sagt diese Frau nicht, oh, das ist eine Frechheit, gell? Also, dass du mich als Hund bezeichnest, also Unverschämtheit. Nee, sie sagt, hast recht. Aber wenn die Kinder was fallen lassen und nicht nehmen, wenn sie unachtsam es fallen lassen, weil sie es nicht zu schätzen wissen, dann holen sie Hunde trotzdem. Und damit sagt sie auch, ich bitte dich um etwas, was mir nicht zusteht. Und das ist Glaube. Glaube ist vom Wesen her, dass ich Gott bitte, obwohl ich weiß, dass ich kein Recht drauf habe. Und wenn wir zu Gott kommen und meinen, wir müssten irgendwelche Rechte anmelden, lieber Gott, ich habe doch auch das und das und das gemacht, ist es eigentlich Unglaube, weil ich nicht glaube, dass Gott trotz meiner Schlechtigkeit mir hilft. Und deswegen ist es so wichtig, über Gerechtigkeit nachzudenken. Was kann uns hindern, diese Rettung anzunehmen? Ist es unser Stolz, dass wir unseren Bankrott nicht eingestehen? Oder der Unglaube, dass wir Gott nicht zutrauen, dass er trotz unserer Sünde uns beschenkt? Was könnte uns davon abhalten? Gott möchte, dass wir gerecht sind. In seiner Wahrheit sagt er uns, ihr habt aus euch keine Chance. Und aus seiner Barmherzigkeit heraus sagt er, ich bin barmherzig, deswegen gebe ich dir diese Chance. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das immer wieder verstehen, dass wir nicht, dass diese Spannung irgendwo in unserem Sinne auflösen und meinen, das biegen wir irgendwo hin. Wer das verstanden hat, blickt etwas tiefer in Gottes Herz. Er ist gerecht und macht uns deswegen gerecht aus seiner Gnade heraus. Amen.